Input Podcast, powered by Landau Media.
Herzlich willkommen zur ersten Medienrot-Podcast-Folge im Jahr 2020. Ich hoffe, Sie sind alle wohlbehalten im neuen Jahrzehnt angekommen. Für den richtigen Durchblick starten wir gleich mit einer besonderen Folge, einer Art Best Case. Denn mit einem eigenen Ansatz für ein strategisches Themen- und Reputationsmanagement haben Felix Reidinger, Oliver Börgen und das Team von Communication Consultants in Stuttgart für das Deutsche Institut für Normung, DIN, eine messbar positive Reputation aufgebaut und als festen Bestandteil im DIN-Repertoire für strategische Kommunikation verankert. Nicht ganz unbeteiligt waren daran auch Eike Tölle und Oliver Plauschinat von Landau Media. In dieser Podcast-Folge wollen wir das Projekt mit den vier genannten Protagonisten etwas beleuchten. Der 100. Geburtstag des DIN-Instituts bildete den sinnvollen Startpunkt für eine strategische Neuausrichtung der Kommunikation des Hauses. Das Ziel seitens Communication Consultants war klar definiert. Wissen über DIN steigern, positive Wahrnehmung erhöhen, Vorurteilen entgegenwirken und Nutzen der Normung anhand von Beispielen für die unterschiedlichen Stakeholder verdeutlichen. Die nun folgenden Einblicke sind schon deshalb besonders interessant, weil Oliver Börgen erst Pressesprecher auf Seiten des DIN war und dann das Projekt auf Seiten Communication Consultants weiterentwickelt hat. Lassen wir uns von ihm zu Beginn also erklären, was das Deutsche Institut für Normung genau ist und wofür Normung eigentlich notwendig ist.
Normen haben vielfältigen Nutzen. Zum einen erhöhen sie die Produktsicherheit, sie erhöhen die Produktkompatibilität, sie erleichtern den Export, sie steigern die Sicherheit von Produkten, um nur so ein paar Vorteile zu nennen. Das Deutsche Institut für Normung an sich denkt sich die Normen nicht aus, sondern hat einen Auftrag, quasi im Sinne der Wirtschaft und im Sinne der Gesellschaft, im Sinne der Forschung und Entwicklung und Politik Normen oder den Normungsprozess zu begleiten und zu moderieren. Das heißt, die sorgen dafür, dass alle interessierten Kreise, das heißt all jene Leute, für die eine Norm später relevant ist, an einen Tisch holen und die begleiten den Prozess der Normenerstellung. Genau, moderieren das Ganze. Inhalte werden aber nicht von DIN, das ist ein viel verbreiteter Irrglaube, erstellt, sondern tatsächlich von all jenen, für die die Norm später auch eine Relevanz hat.
Wenn ich an DIN-Normen denke, dann denke ich zuerst an Regeln. Und das klingt nicht nach einem besonders spannenden Einstieg. Wie steigt man also kommunikativ da am sinnvollsten ein?
Du hast vollkommen recht. Ein Regelwerk an sich ist niemals sexy. Die Norm an sich ist auch keine Regel, sondern im Prinzip nur ein Dokument, das die Eigenschaften eines Produkts oder einer Dienstleistung beschreibt. Ja, das heißt, die Norm an sich ist, sofern sie nicht in einem Gesetz verankert ist, niemals verpflichtend. Das ist mal Punkt 1. Das ist einfach frei verfügbares Wissen, wenn man so möchte. Was in der Tat sexy ist, das sind die Themen, mit denen sich das Haus jeden Tag beschäftigt. Denn alle Themen, die die deutsche Wirtschaft und auch die globale Wirtschaft aktuell umtreibt, da ist überall auch ein Normungsinstitut dabei. Und in Deutschland ist das eben das DIN. So ist es so, dass viele Megathemen wie zum Beispiel Smart Cities, künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, all das würde ohne Normen und Standards überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, wenn man für DIN arbeitet, dann ist man tatsächlich am Zahn der Zeit und bearbeitet all jene Themen, die aktuell die Wirtschaft auch umtreiben. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Jetzt zu der Frage, wo steigt man da ein? Das ist schnell beantwortet, ist nämlich immer der individuelle Nutzen, den eine Norm bringt. Das heißt, man macht die ja nicht, weil man nichts Besseres zu tun hat, sondern weil man das Gefühl hat, da gibt es irgendwo eine Lücke, die können wir mit einer Norm füllen. Uns hilft da eine Verschriftlichung einer Beschreibung, ja, wie die Dinge sind und wie sie funktionieren. Und das kann man wunderbar für die Kommunikation nutzen, denn Normung hat einen ganz klar kommunizierbaren Nutzen. Allein in Zahlen ausgedrückt, die deutsche Wirtschaft profitiert ganz klar von der Normung. Studien haben herausgefunden, dass die deutsche Wirtschaft allein durch das deutsche Normungssystem jedes Jahr 17 Milliarden Euro spart. So, das ist eine Menge Geld, die die Wirtschaft spart, eben weil es gewisse Regeln und Standards gibt.
Kannst du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer mal den Case in Kürze umreißen? Man kann ihn hinterher ja sich noch herunterladen bei euch auf der Webseite, aber wir brauchen für den Podcast natürlich eine kurze Version.
Zunächst mal haben wir uns gefragt, was bedeutet denn Reputation für das Deutsche Institut für Normung? Ja, mit welchen Themen sind wir in der Außenwelt sichtbar? Wie werden wir wahrgenommen? So, also wie entsteht oder welches Bild entsteht in der Öffentlichkeit aktuell von uns als Unternehmen? Das haben wir uns genau angeschaut, haben das analysiert, haben die verschiedenen Themendimensionen, die es im Haus gibt, geclustert, gesammelt, strukturiert und darauf aufbauend in Reputationsmanagement als Steuerungsinstrument aufgesetzt, das uns dabei helfen sollte, ganz klar Themen zu fokussieren, mal in erster Linie. Also das ist für Kommunikatoren nach intern ein super Steuerungsinstrument, weil, wie vorher schon gesagt, das Team ist in allen Lebensbereichen aktiv. Und wenn ich versuche, alle Themen zu kommunizieren, dann stehe ich am Ende für nichts. Das heißt, dieses Themenmanagement hat uns dabei geholfen, die Themen im Blick zu behalten, die für uns wichtig sind und zu fokussieren. So. Und wir haben ganz klar identifiziert, wo sind denn Themen, Chancenthemen für die, mit denen wir das Haus positiv positionieren können. Das heißt, mit welchen Themen tun wir es uns denn vielleicht am leichtesten oder haben wir die besten Chancen, unser öffentliches Image, unser Ansehen in der Öffentlichkeit ja, auf Vordermann zu bringen und positiv zu gestalten.
So ein Umbau der Kommunikationsstrategie oder die komplette Neuausrichtung, das sorgt ja intern natürlich auch für, ja, sagen wir mal so, es sorgt für Diskussionen. Wie habt ihr es denn geschafft, die Leute auch abzuholen?
Das war in der Tat am Anfang gar nicht so einfach, denn das DIN hatte lange Zeit einfach auch nicht die personelle Ausstattung, um Themen strategisch anzugehen. Das heißt, als wir die Arbeit für DIN anfingen, gab es so gut wie keine strategische Basis. Und das Haus war es gewohnt. Da gibt es unterschiedliche Stakeholder im Haus, die verschiedene Interessen haben und die waren es gewohnt, wenn ich laut genug rufe, dann werde ich auch bedient. So, jetzt war unser Ansatz ein gänzlich anderer. Wir wollten fokussieren, wir wollten uns auf die für das Haus wirklich wichtigsten Themen konzentrieren, die für das Haus auch arbeiten. Das heißt, wir mussten auch öfter mal Nein sagen. Und das akzeptiert so ein Haus nicht sofort. Gerade wenn man neu ist und wenn man von außen kommt, dann hört man allerhand Dinge wie, du weißt doch gar nicht, wie das funktioniert und du hast doch keine Ahnung, unsere Stakeholder interessiert es. Also diese Inside-Out-Perspektive, die ist da schon stark im Unternehmen verankert. Und da hat uns das Reputationsmanagement und gerade unser Reputationscockpit, das heißt die Visualisierung von Themen, wie die in der Öffentlichkeit gespielt haben, welchen Anteil sie an der Gesamtkommunikation haben, extrem geholfen, weil wir das als Argumentarium nutzen konnten, um den Leuten zu sagen, hör mal zu, du bist mit deinem Thema schon super unterwegs. Lass uns mal auf den anderen Bereich fokussieren. Hier, sieh, das ist unterrepräsentiert, das ist aber ein strategisch wichtiges Thema, lass uns das angehen. Oder wenn wir irgendwo ein Risikothema identifiziert haben, hatten wir ein super Argument, um den Leuten zu sagen, hör mal zu, hier brennt es gerade, bitte unterstütz uns in der Kommunikation, es ist wichtig. Wir hatten quasi mit diesem Reputationscockpit, ein super Tool, also ich damals als Pressesprecher auch von DIN, meine Handlungen, meine Entscheidungen zu verargumentieren. Ja, das wirkte dann nicht willenlos und ich musste auch nicht die Kommunikationsstrategie erklären, sondern ich konnte den Leuten anhand von klaren Daten und Fakten erklären, warum wir gewisse Dinge tun und eben noch viel wichtiger, warum wir gewisse Dinge einfach nicht getan haben oder nicht mehr getan haben.
DIN bedeutet Normung. Normung heißt auf der einen Seite Produktsicherheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Auf der anderen Seite heißt es aber auch effiziente und saubere Dokumentation von Produktionsmethoden auf Seiten der Hersteller. Ihr habt also B2C und B2B als ja, Spielfelder gehabt. Kannst du so ein bisschen erklären, wie ihr da rangegangen seid?
Da gab es, wie du richtig sagst, tatsächlich zwei Richtungen. Das eine war eine fachlich und inhaltlich sehr tiefgehende Kommunikation, das heißt Richtung Experten, Richtung Unternehmen, Richtung Ingenieure, Leute, die in der Normung engagiert sind, die mit Normen jeden Tag zusammenarbeiten. Denen mussten wir viele Details geben, haben wir bewusst den Nutzen dessen, was unsere Arbeit bringt, auch fachlich detailliert erklärt, einfach weil das relevant ist für diese Leute. Und auf der anderen Seite hatten wir das Ziel, dass wir eben die viele Vorurteile, die übers Haus bestehen, gerade in der breiten Öffentlichkeit, dass wir die abbauen. So, und deswegen haben wir da viele emotionale Themen bewusst gespielt. Wir haben bewusst mit Falschbildern, die übers Haus existieren, gespielt. Wir waren, wo es geht, humorvoll, haben uns teilweise selbst aufs Korn genommen, haben versucht, der Kommunikation so eine gewisse Leichtigkeit zu geben, um das Publikum oder die breite Öffentlichkeit zu erreichen, hauptsächlich auf Social Media. Und das hat wunderbar funktioniert.
Bevor ich jetzt mit deinem Kollegen Felix Reidinger über die Methodik spreche, würde mich interessieren, kannst du uns erklären, was hat das jetzt gebracht, was ihr getan habt? Und wie wird das in Prozesse überführt, wenn wir nicht mehr davon reden, dass es ein Jubiläumsjahr ist, sondern dass es in den ganz normalen Arbeitsprozess, in die fortlaufende Kommunikation überführt werden muss?
Was uns definitiv gelungen ist, wir haben die Kommunikation bei denen auf strategisch solide Beine gestellt. Ja, das gab es vorher nicht, da war das Team auch personell nicht so aufgestellt. Das heißt, wir haben viel Basisarbeit gemacht und man kann sagen, die Kommunikation ist jetzt in einem Zustand, in dem sie agil funktionieren kann und auch eigenständig funktionieren kann. Wir haben mit dem Reputationsmanagement der Kommunikation bei Dean auch die Kontrolle über die Kommunikation zurückgegeben, weil es erstmals ein Steuerungsinstrument hat, also was nach innen extrem wichtig ist. Und wir haben eben die Möglichkeit, die Kommunikation, die jetzt passiert, die Kommunikatoren dort und auch bei uns auf Agenturseite, die Dinge, die wir tun, dass die auch definitiv auf Unternehmensziele einzahlen und auf die Reputation Dienst einzahlen. Einfach, weil wir ein Auge drauf haben, weil wir, wenn wir wollen, tagesaktuell in die Daten bei Landau reinschauen können und wissen, in welchen Bereichen wir gerade wie dastehen. So. Wir haben auch erreicht, dass wir nicht jährlich, wie das oft so der Fall ist, irgendwie unsere Kommunikationsstrategie anpacken und anschauen und hinterfragen, sondern wir machen das mittlerweile durch unser Reputationscockpit alle 3 Monate. Das heißt, wir schauen, wo stehen wir, in welchen Themenbereichen, funktioniert die Strategie noch, müssen wir Anpassungen vornehmen, müssen wir vielleicht einen anderen Weg einschlagen. So, und das ist neu und das ist sehr, sehr effizient und das macht die Kommunikation bei Dean sehr schnell und agil.
Vielen Dank, Oliver. Felix, kommen wir zu dir. Wir reden jetzt so ein bisschen über die Methoden. Was habt ihr da gemacht speziell? Wie habt ihr die Themen gefunden und wie habt ihr das auch aufbereitet, dass man sozusagen auch vielleicht erstmal weiß, wo soll es denn eigentlich hingehen?
Zur Auswahl der verschiedenen Themen gibt es ganz unterschiedliche Vorgehensweisen und Methoden. Ich kann ganz klassisch mich auf sozialwissenschaftliche Methoden berufen, beispielsweise Inhaltsanalysen, händisch mal so eine explorative Studie zu machen, mir mal anzugucken, was wird über das Unternehmen berichtet, welche Themen sind in der öffentlichen Meinung gerade interessant. Ich kann aber auch Befragungen machen, beispielsweise von Experten intern, wie den Vertrieblern, den Produktentwicklern oder der Geschäftsführung, die natürlich auch große Insights haben, welche Themen gerade aktuell sind. Wichtig dabei ist, dass man eben nicht nur so eine Inside-Out-Perspektive einnimmt, denn Organisationen neigen dazu, natürlich die eigene Wichtigkeit der Themen zu überschätzen und nicht gut einschätzen zu können, was denn tatsächlich bei den verschiedenen Anspruchsgruppen gerade äußerst relevant ist. Und das sehen wir uns natürlich auch als Berater und Kommunikatoren in der Pflicht, in Spiegel gegenzuhalten. Und das kann ich dann eben dadurch erreichen, dass ich eine Outside-In-Perspektive reinbringe.
Kannst du so nett sein und dann noch etwas konkreter werden?
Wir haben angefangen mit einer Themenanalyse der fachenden Berichterstattung. Wir haben uns also angeschaut, zu welchen Themen wird gerade schon kommuniziert und in welchen Fällen wird über Dean berichtet und haben dann eine Themenstruktur erstellt. In Kombination mit unserer Erfahrung aus dem B2B-Bereich, welche Themen gerade auch in der Wirtschaftspresse stark diskutiert werden, haben wir das ergänzt und angefüttert und dann mit den Kommunikatoren von Dean abgeglichen und wir haben dort auch noch Input bekommen. Es waren nicht nur die Quellen auf der Webseite und das, was Dean eben selber publiziert, sondern eben auch die tatsächliche Berichterstattung wurde angeschaut.
Und wie hat da die Expertise und wie haben die Daten von Landau dabei eine Rolle gespielt, um euch dazu unterstützen?
Im ersten Schritt haben wir dieses thematische Grundgerüst erstellt. Und zusammen mit Landau Media haben wir dann eine Nullmessung durchgeführt. Das heißt, das vorher abgestimmte Konzept zur Messung der Reputation wurde dann von Landau Media durch ihre Analyse umgesetzt und dann qualitativ ausgewertet. Das heißt, die Clippings, die es in dem Jahr davor schon gab, die wurden als Nullmessung herangezogen und dann haben sich die Codierer von Landau Media hingesetzt und die mehr als 200 Themen einzeln durchcodiert und die bewertenden Aussagen, die Tonalität festgelegt.
Wie würdest du dieses Projekt jetzt zusammenfassen, beziehungsweise den aktuellen Status quo? Und auf der anderen Seite natürlich ist auch noch ein heißes Thema, was ist denn eigentlich auch mit den Themen, die man vielleicht identifiziert hat, aber nicht unbedingt gespielt wissen will?
Diese Möglichkeit, die Themen dann strukturiert darzustellen und zu sehen, welche Themen positiv bewertet werden, in der öffentlichen Diskussion häufig vorkommen, ist schon mal so ein erster Anhaltspunkt, wie dann so eine thematische Strategie aussehen kann. Das heißt, wir identifizieren Chancenpotenzial, Chancenthemen, die wir nutzen können für die Reputation. Beispielsweise sind es diese konvergenten Themen wie Industrie 4.0, Kreislaufwirtschaft oder Smart City, die eben heutzutage in der öffentlichen Wahrnehmung, im Wirtschaftsjournalismus, aber auch bei den ganzen anderen Stakeholdern eine hohe Relevanz haben. Und das gleichen wir ab. Also wir schauen uns an, wo kann DIN als Organisation einen wirklichen Mehrwert leisten, einerseits für die Diskussionen über diese Themen, aber andererseits natürlich auch mit dem Leistungsspektrum von Dean. Und dann schauen wir uns an, bei welchen Themen eben ein hoher Bedarf besteht und finden dann diesen Sweet Spot, also diese Überschneidung, wo wir das höchste Potenzial zur Positionierung sind. Natürlich ist so ein System auch wichtig, um zu erkennen, bei welchen Themen wir aufpassen müssen, was Risikothemen sind. Darüber möchte auch das Unternehmen oder eine Organisation meistens gar nicht so sprechen, weil das steht ja dann da. Hier steht ja, das sind Risikothemen, das will man ja nicht immer unbedingt sehen. Es ist aber total wichtig, um das als ernsthaftes Steuerungssystem auch zu nutzen, weil wenn ich immer nur die Chance-Themen, die positiven Themen sehe, dann fällt es mir schwer, mich auch auf Risiken vorzubereiten. Und da geht es dann eher um eine reaktive Strategie. Das heißt, ich schaue mir an, welche Themen eher negativ besetzt sind für uns und entwickelt dann ganz konkret für diese Themen Materialien, Argumentationen, die ich im Zweifelsfall sehr schnell parat habe.
Ihr habt jetzt schon vom Reputationscockpit gesprochen. Kannst du mal vielleicht ein bisschen erklären, was dahinter steckt, vor allen Dingen aus der Perspektive derer, die das ja auch nutzen sollen?
Das Reputation Cockpit, das wir entwickelt haben, stellt eben eine Visualisierung der verschiedenen Daten dar. Ich sehe gleichzeitig, wie häufig über ein Thema berichtet wird und in welcher Tonalität. Und das strukturiert anhand der verschiedenen Funktionsbereiche des Unternehmens, also Unternehmensstrategie, Produkte und Services, Arbeitgeberattraktivität beispielsweise. Und so fällt es mir sehr leicht zu erkennen, was läuft gut, wo habe ich Chancen, wo berichte ich noch nicht genug, obwohl das strategisch wichtig wäre? Wo wird viel berichtet, aber das tut meiner Organisation nicht unbedingt gut? Wo muss ich vielleicht gegensteuern und aktiv rangehen?
Wir sprechen heute viel über Daten und deshalb wäre natürlich hier nochmal die Frage, wie habt ihr aus den Daten dann wiederum als Basis gesehen eine Strategie entwickelt?
Also die primäre Strategie oder die Anfangsstrategie entsteht aus der Nullmessung. Das heißt, da ist der erste Punkt, wo wir uns wirklich alle Daten auf einen Blick mal anschauen können. Es fließen nicht nur die Clipping-Daten der klassischen Medienbeobachtung rein, sondern natürlich auch Social-Media-Daten. Und in Teilen kann man auch Online-Daten an so ein Cockpit anschließen. Das heißt, ich habe ein ganzheitliches Bild über meine verschiedenen Themen. Und dann schaue ich mir eben an, wo ich einen positiven Themenkontext habe, also wo ich meine Organisation positiv platzieren kann. Und das sind dann die ersten Anhaltspunkte, wie ich die Strategie entwickle. Das ist aber jetzt nicht allein nur auf dieser Tonalitätsebene, sondern ich sehe auch natürlich, wie häufig etwas berichtet wird und ob ich da mit dabei bin. Und dann leite ich daraus die Themenstrategie ab. Im Falle von Dean war das eine Fokussierungsstrategie. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Anzahl an verschiedenen Themen. Denn jeder Lebensbereich, wie Oliver vorhin auch schon gesagt hat, jeder Lebens- und Wirtschaftsbereich fällt potenziell unter das Aufgabengebiet von Dean. Das heißt, ich muss schauen, bei welchen Themen ich mich tatsächlich am effektivsten positionieren kann.
Dann bleibt mir hier nur noch die Frage, wie findet bei euch die Erfolgsmessung statt?
Wir haben verschiedene Arten des Reportings und der Erfolgsmessung implementiert mit unserem Kunden. Wir haben ein regelmäßiges Reporting, das alle 3 Monate quartalsmäßig auch zur internen Kommunikation genutzt wird. Hier sehe ich sehr gut, was habe ich erreicht, welche Themen habe ich gespielt, welche Auflage hatte ich, wie war die übergeordnete Tonalität meiner Berichterstattung. Und das ist so eine Basis, wie ich kontinuierlich meinen Erfolg messen kann. Dann haben wir einmal im Jahr ein Strategie-Meeting, wo wir tatsächlich mit der Unternehmensführung auch nochmal strategische Leitplanken anhand dieses Tools festlegen und das letzte Kommunikationsjahr auch Revue passieren lassen und diese KPIs uns zusammen anschauen. Und dann gibt es eben eine kontinuierliche Verbesserung unserer Kommunikation, indem wir in das Live-Auswertungstool eben reinschauen können, bevor wir operativ was umsetzen oder während der Aussendung einer Presseinformation beispielsweise, um dann tatsächlich nicht nur den Erfolg nachträglich zu bewerten, sondern tatsächlich durch die Datengrundlage unsere Maßnahmen kontinuierlich weiter zu verbessern.
Felix, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und ich möchte gleich weitersprechen mit Eike Tölle. Eike, du bist zuständig für die Media-Analyse bei Landau Media. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben, wie ihr aus Landau-Perspektive auf das Thema zugegangen seid, beziehungsweise wie der Prozess da abgelaufen ist.
2017 kam Felix mit einer riesen Excel-Tabelle auf uns zu und hat gesagt, guck mal, wir haben hier ein tolles Reputationsmodell für unseren Kunden Dean aufgebaut, kodieren hier Themen, Tonalitäten etc. und hätten gerne einen Partner, der das für uns umsetzt und die Kodierung übernimmt und auch die Auswertungen im Dashboard übertragen kann.
Welche Daten habt ihr da dann einfließen lassen?
Wir haben alle Mediengattungen drin. Das heißt, wir haben Printdaten, TV, Hörfunk, Social Media, Online-News, also alles, was der Medienmarkt hergibt.
Und in welcher Frequenz passiert das?
Dauerhaft. Das heißt, wenn heute was rauskommt, ist das sehr schnell auch wieder in der Datenbank kodiert und CC hat die Möglichkeit, dort reinzugucken und sehen, wie sich die Themen aktuell entwickeln.
Als Landau Media erhebt er ja nicht nur Daten, sondern dahinter steckt ein ganzes Team, was dann sozusagen die Auswertung vornimmt und die Aufbereitung der Daten vornimmt. Was muss ich mir denn dahinter vorstellen?
Wie gehen wir vor, wenn wir so ein Projekt haben? Das Erste, was wir machen, wir entwickeln ein Codebuch, wo genau festgeschrieben ist, wie wir welche Themen wo und wann kodieren sollen. Wir haben ein festes Team an Medienanalysten, die sich wirklich in das Thema einarbeiten. Wie Felix sagte, es sind über 200 Themen, die wir kodieren. Und da kann man nicht mit ständig wechselndem Personal arbeiten, sondern das sind wirklich jetzt DIN-Experten auch auf unserer Seite, die selber auf die Internetseiten gehen und DIN-Normen sich durchlesen, weil sie auch das Thema langsam sexy finden. Ne? Und dann gehen wir wirklich täglich rein, gucken uns die Meldungen an, kodieren die nach die 200 Themen in einer Datenbank bei uns, in einer selbstentwickelten, und stellen die Ergebnisse in einer Business Intelligence Software dar. Wir nutzen dort ClickSense und über diese Software hat CC dann die Möglichkeit, jederzeit reinzugehen und sich die Ergebnisse rauszuziehen.
Eike, auch dir vielen Dank. Und jetzt möchte ich noch sozusagen zum Abschluss mit Oliver Plauschinat sprechen. Oliver, du bist für das Business Development bei Landau Media unter anderem zuständig. Und vielleicht kannst du noch mal einen kurzen Einblick geben, an welchen Stellen, unabhängig von dem Case, den wir hier gerade besprochen haben, wo hilft Landau Media, wo unterstützt Landau Media mögliche Interessenten und Kundinnen und Kunden?
Also was wir dazu beitragen können, sind natürlich grundsätzlich erstmal die Daten per se. Ja, aber in der Tat ist es letztendlich auch so, wir sehen uns auch eher auch in der Rolle des Beraters oder des Begleiters, weil heute ging es ja auch darum, einfach auch mal zu zeigen, wie viele Werkzeuge stehen mittlerweile zur Verfügung. Ja, also es ist nicht mehr die Medienresonanzanalyse oder der Pressespiegel. Ja, wir sprechen von Social Media Analytics, wir sprechen von Printly, Twitonomy etc. Und selbst da sehen wir unsere Aufgabe, unseren Kunden zu zeigen, was überhaupt möglich ist oder vor allen Dingen auch, welche Daten bereits im Unternehmen verfügbar sind. Ja, das beste Beispiel sind für mich immer diese Web-Tracking-Daten. Ja, die sind dort, ja, die werden erfasst, aber gerade so in dem Bereich PR, Corporate Communication, sind die Daten nicht verfügbar oder das Verständnis fehlt. Und ich glaube, das ist noch eine Riesenaufgabe, ja, das ganze Thema, ja, man nennt es so schön neudeutsch Enabling, auch wirklich Kunden dann mit auf die Evaluationsreise zu nehmen.
Datengetriebene PR, das klingt immer noch nach sowas ganz Besonderem, noch nach sowas ganz Neuem. Dabei habe ich aber heute in dem Gespräch hier gelernt, am Ende des Tages ist das Betrachten von Daten erstmal gar nicht so neu, sondern vielleicht eher die Schlussfolgerungen daraus, oder?
Ja, neu nicht. Ich glaube, das hat auch, wie gesagt, viel mit dem ganzen Thema Mindset zu tun. Ja, da sind wir gerade im Bereich der PR, wie soll ich sagen, so ein bisschen rückständig würde ich nicht sagen, aber langsam. Und wenn man mit anderen Bereichen spricht, Marketing oder wenn man so in Content-Marketing-Gruppen aktiv ist, da ist die Arbeit mit Daten weitaus selbstverständlicher. Wir hatten das große Glück bei der Siemens AG, dieses Thema datengetriebene Kommunikation von innen anzuschauen und was dort dann quasi die Abteilung Analytics und Insights wirklich schon bereits machen zum Thema datengetriebene Kommunikation, muss ich wirklich sagen, das ist der absolute Wahnsinn, was man da sieht halt. Und das letztendlich zeigt auch, man braucht im Endeffekt Förderer, die auch die Bedeutung von Daten in der Kommunikation auch sehen und das auch unterstützen. Weil am Ende ist es natürlich auch so, sowas kostet immer auch Geld und Ressourcen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, meine Herren. Und Oliver, du hattest jetzt noch das Stichwort gegeben. Am Ende des Tages geht es immer auch irgendwie um das Geld. Und damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht ein bisschen Geld sparen können, haben die Kollegen von Communication Consultants den gesamten Case mal aufbereitet als kleine Case Study. Und die kann man sich auf der Webseite www.cc-stuttgart.de herunterladen, also auf der Webseite der Kolleginnen und Kollegen von Communication Consultants. Natürlich werden wir den Link auch in unserem Beitrag zur aktuellen Podcast-Folge auf www.medienrot.de entsprechend verlinken, sodass Sie das Ganze auch finden können. Ich danke recht herzlich fürs Zuhören und beste Grüße, Jens Stöfhase.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.